Fundsachen für Nichtleser. Was sind das für Fundsachen? Sie haben auch wiedergefunden, die Aquarelltechnik. Das Interessante ist, Ihre Gedichte sind sozusagen ins Bild integriert. Man kommt also nicht aus. Man sieht das Bild und sieht den Text oder man sieht den Text und sieht das Bild. Was ist die Absicht?
Das ist natürlich ein ironischer Titel, Fundsachen für Nichtleser. Es ist der Hinweis auf eventuelle Lesemuffel, um sie mit Hilfe des Bildes zu verführen, wieder zu lesen, wieder zum Text zu kommen. Und dann hat es mich natürlich gereizt, diese Wechselbeziehung zwischen dem kurzgebundenen Gedicht, dem 3-, dem 4-, dem 5-Zeiler und dem Aquarell auszuprobieren. Ich habe ja früher sehr oft also Zeichnung und Gedicht miteinander verbunden, aus dem Grafischen heraus das Gedicht entwickelt und umgekehrt. Es gab immer diese Wechselbeziehung zwischen den beiden Techniken. Und nun zum ersten Mal mit dem Aquarell. Und es war für mich eine über ein Jahr hinreichende, wunderbare Arbeitszeit, in der ich heute nun, wenn ich mir die Aquarelle wieder ansehe, nicht mehr genau sagen kann, ob bei dem einzelnen Bild zuerst die wortwörtliche Zeile der erste Einfall gewesen ist oder das Aquarell. Es ist in der Regel oft so gewesen, dass in das noch feuchte Aquarell das Gedicht in erster Fassung hineingeschrieben wurde. Und im Buch ist es ja so, dass der, was auch ungewöhnlich ist, dass der Leser in vielen Fällen zwei Fassungen hat. Eine erste Fassung handschriftlich im Aquarell und dann gedruckt die letzte Fassung auf der gegenüberliegenden Seite.
Im Titel der Nichtleser, wie ist Ihnen eigentlich in Ihrem literarischen Leben der Leser entgegengetreten? Haben Sie eine Vorstellung von ihm und hat sich die im Laufe Ihres literarischen Lebens verändert bis zum jetzigen Zeitpunkt?
Ich habe im Verlauf dieser Jahrzehnte gelernt, dass es müßig ist, sich den Leser vorzustellen. Es gibt ihn nicht. Er ist in verschiedensten Phasen. Auch der Einzelne ist nicht der Leser. Es ist der Leser, der als Kind gelesen hat und einer Besessenheit, die in den meisten Fällen nie wiederkehrt. Es ist der flüchtige Leser, es ist der Wiederleser, der nach 20 Jahren ein Buch noch einmal in die Hand nimmt. Aber in jedem Fall ist das Lesen etwas, wofür es auf dieser an Surrogaten so reichen Welt kein Surrogat gibt, keinen Ersatz gibt. Man kann lesen lassen, das tun Politiker gelegentlich und so ist dann das Ergebnis auch.
Oder auch schreiben lassen.
Ja, natürlich. Ja. Aber dieser Vorgang, wenn Sie an Barlachs Plastik denken, der lesende Klosterschüler, diese Versunkenheit eines jungen Mannes in ein Buch, das ist das schönste Bild vom Menschen, das man sich machen kann. Das zeichnet den Menschen aus. Es ist ja nicht einfach ein sich bedienen lassen, sondern er muss dieses Buch, das eigentlich tot ist, beleben. Er muss die Seiten mit dem Satzspiegel, ein abstraktes Bild, mit Hilfe seiner Lesekunst, Einbildungskraft imaginieren. Wobei seine Vorstellung von dem, was er liest und was das Buch ausmacht, nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, was der Autor gemeint haben kann. Jedes Kunstwerk löst die verschiedensten Reaktionen auf. Es ist deshalb so falsch und im Grunde kunstfern und kunstfeindlich, die armen Schüler in den Schulen mit Interpretationen zu plagen, was will der Dichter damit sagen.
dieser Ebene nicht vergleichen will, weil...
Schreiber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mikrofon.
Meine alte Olivette ist Zeuge, wie fleißig ich lüge und von Fassung zu Fassung der Wahrheit um einen Tippfehler näher bin.
Können wir uns bitte mit den Fotografen ein bisschen koordinieren? Sie können gerne machen, wenn wir den Ton nicht aufhören.
Aber da immer schlecht, wenn ihr
das Geknatter ist unterm Gedicht nicht so live. Klar, es ist live, aber vielleicht geht es ja trotzdem. Ich bin so
neugierig. So, bitte.
Heiterer Morgen. Nachdem ich meine unteren und oberen Zähne aus dem Glas genommen, mir eingesetzt, sie angesaugt habe, lächle ich dem Spiegel zu und lasse den Tag beginnen.
Gut. Wir haben vor ziemlich genau 8 Monaten von Günter Grass die Originale zu uns in den Verlag bekommen und mit der technischen Arbeit begonnen, mit den Reproduktionen begonnen. Die Blätter lagen dann bei uns in der Schublade und auch für Grass sind sie jetzt hier das erste Mal nach dem Abschluss der Arbeit an diesem Buch wieder sichtbar und aus der Versenkung, aus der Verlagsschublade hervorgeholt. Das Buch wurde im Sommer gedruckt und wir haben im August mit der Auslieferung begonnen. Die erste Auflage des Buches ist vor 2-3 Tagen ausverkauft gewesen. Wir haben aber rechtzeitig schon nachgedruckt, sodass also ab dieser Woche die zweite Auflage im Handel ist. Und eine dritte Auflage ist just in Vorbereitung. Wir wollen in wenigen Tagen damit dem Druck beginnen. Für ein Kunstbuch ist das ganz erstaunlich. Vor allen Dingen, es sind ja auch noch fast Sommermonate und das Winter- und Weihnachtsgeschäft steht ja noch vor uns. Die Ausstellung wird, wenn hier in Göttingen abgeschlossen wird, das wird Mitte November sein, noch einige weitere Stationen haben. Zunächst ist das München, dann Konstanz, Solothurn und weitere sind in Vorbereitung. Wir denken daran, dass die Ausstellung über ein Jahr durch die Lande ziehen wird. Das soweit an Informationen von Verlagsseite und wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie diese gerne stellen.
Ich möchte die Blätter nicht einzeln verkaufen. Ich möchte diese 115 Aquarelle und den Umschlag zusammenhalten. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Museum oder ein Archiv, das Interesse daran hat, diese Aquarelle, die ja zugleich auch ein Manuskript sind. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass im Gegensatz zu sonst veröffentlichten Gedichttexten, wie ich sie auch bis dahin veröffentlicht habe, hier jeweils die Erstfassung handschriftlich im Aquarell zu entziffern ist, mit einiger Mühe, manche leichter, manche schwieriger. Und auf der gegenüberliegenden Seite steht gedruckt die letzte Fassung. Das hat also, und die unterscheidet sich in Wörtern oder im Zeilenbruch in bestimmten Dingen. Oder ist eine Überschrift dazu gekommen, durchaus, und legt zum Vergleich ein.
Also es ist im Grunde genommen auch Ihr üblicher Arbeitsschritt, wenn Sie...
Ja. Das ist, in diesem Buch ist der Arbeitsvorgang mit dokumentiert. Auch ganz freundlich eigentlich. So, ja. Die beiden vertragen sich, die ergänzen sich, die fallen sich manchmal ins Wort. Ich habe das Zeichnen immer als etwas empfunden, das nicht unbedingt Tintenwechsel voraussetzt. Also mit einer Tinte ist das gemacht, zum Teil jedenfalls. Manchmal benutze ich auch Tintenfischtinte. Wenn ich ein Romanmanuskript beginne, ist das zumeist in einem Blindband, also vom Format dieses Buches, möglichst groß. Mein Verleger versorgt mich mit Blindbänden, also mit leeren Büchern. Und Da beginnt mit der handschriftlichen ersten Fassung, kommen auch die ersten Zeichnungen in dieses Manuskript hinein. Sie sind durchsetzt von Zeichnungen, weil ich gerne optisch schreibe, mir Dinge, die ich vor mir sehe, auch in bestimmten Konstellationen, Figurationen auch festhalte, innerhalb dieser ersten Manuskripte, Niederschrift. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür, wie sehr die Dinge ineinander übergehen und wie sie zueinander gehören.
Wie entstand die Idee, Aquarelle der Form zusammenzubringen?
Also ich habe in den 50er, 60er Jahren sehr viel aquarelliert und dann haben sich andere Dinge mehr in den Vordergrund geschoben, zum Beispiel die Radierung. Ab Anfang der 70er Jahre habe ich kontinuierlich radiert und später auch kam die Lithografie dazu, aber es steigerte sich bei mir der Wunsch, irgendwann einmal, wenn ich ein Manuskript abgeschlossen habe, eine Pause entsteht, der Autor dann sowieso droht, in ein Loch zu fallen, meinen alten Aquarellkasten wieder zu entstauben. Und das war nach dem weiten Feld. Nicht? Als das große Geschrei losging, habe ich mich mit meinem Aquarellkasten in Dänemark, waren wir damals in den Wald verzogen und habe bei meinen Lieblingskindern den Bäumen, den großen Individualisten, bin ich nochmal in die Schule gegangen und habe angefangen, Baumaquarelle zu machen. Nach einer gewissen Zeit kamen dann auch wieder erste Wörter. Dreizeiler, Zweizeiler, Haiku-ähnliche Texte, der japanischen Gedichtform abgeleitet, die sich zu den Motiven ergaben. Und so ist nahezu zwanglos im Verlauf eines Jahres in einer, wie ich rückblickend sagen kann, glücklichen Arbeitsphase dieses Buch entstanden. Es war manchmal wie Ein- und Ausatmen. Wenn ich jetzt hier vorbeigehe, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was war bei dem Blatt zuerst da. Die erste Zeile geschrieben oder erst das Motiv. In den meisten Fällen ist der Text in der ersten Fassung ins noch feuchte Aquarell hinein geschrieben worden mit dem Pinsel und somit also auch mit dem Bild direkt verbunden.
Es ist ja auch ein Lyrikband, dieses Buch. Wie ist das, vertrennen Sie das ganz streng?
Also ich bin, sagt man so schön, von zu Hause her Lyriker. Ich habe mit Lyrik angefangen, mein erstes Buch waren Gedichte und Zeichnungen, die Vorzüge der Windhühner. Und es ist bisher auch immer so gewesen, dass jedes Prosa-Thema oder fast jedes Prosa-Thema, dieses episch später entwickelte Buch, die Kernzelle in einem Gedicht hat oder auch in mehreren Gedichten vorausgekündigt ist. Und deshalb ist für mich Lyrik kein Gegensatz zur Prosa. In einigen späteren Romanen, vom Butt angefangen, habe ich auch die mir bis dahin geläufige Form, der geschlossene Gedichtband, aufgegeben und habe die Gedichte, die während der Prosazeit entstanden, zu dem Stoffkomplex gehörten, in den Roman aufgenommen, also dort einem Konzept der Romantiker folgend. Nicht? Bei Eichendorff, bei vielen gab es nicht diese strenge Trennung, hier Lyrik, dort Prosa. Das hat auch noch einen Reiz, dass diese Art von Gedichte dadurch eine größere Zahl von Lesern gefunden haben. Wir wissen ja allgemein, dass in unserem an Lyrikern so reichen Land die Auflagen für Gedichtbände verschwindend gering sind. Ich glaube, es gibt mehr Lyriker als die Auflagenzahl bei neu aufgelegten Bänden. Und so ist für viele Leser diese Art Schwellenscheu vor dem Gedicht überwunden worden, durch die Prosaarbeit. Die Gedichte haben dann natürlich auch eine andere Funktion. Sie stehen zwischen den Kapiteln, sie künden etwas an oder sie widersprechen dem zuvor in Prosa Gelesenen. Sie bilden Ruhepausen zwischen dem Handlungsablauf. Das ist also unter anderem die Wechselbeziehung zwischen Lyrik und Prosa, die ich eben auch als Formen ganz nah beieinander sehe. Und dann kommt noch eins hinzu, es hat fast immer nach längerer Arbeit an epischen Romanen, also in einem Zustand, in dem der Autor wie leer geschrieben ist und auch leer geschrieben sein muss, sonst ist das Buch nicht gelungen, und einen ungeheuren Sprachverschleiß betrieben, ist das Bedürfnis da, mich neu zu vermessen. Wo bin ich jetzt gelandet? Was hat sich bei mir verändert? Und da ist die Lyrik das genaueste Instrument, auch das Ich-Bezüglichste, das in Frage kommt. Und so sind auch diese Fundsachen zu verstehen. Unter anderem.
Die wirken aber ja im Vergleich zu Ihrem letzten
Reihen. An der bleibt, sehen Sie. Das ist ja das, was ich in Novemberland beschrieben habe, ist ja nicht einfach ein Zustand gewesen, der vorübergegangen ist. Dieses Land ist nach wie vor vom fremden Hass und Ausländerfeindlichkeit gezeichnet und verzeichnet. Und zwar nicht, weil da irgendwelche Skins rumlaufen, sondern weil die Politik, die der Innenminister macht, fremdenfeindlich ist. Und die Stichworte werden in die Provinz hineingegeben und das Echo auf diese Politik ist Gewalt, sind Brandanschläge, sind Mord. Das ist ja, hat sich ja leider nicht verändert. Aber ich will mich auch nicht durch diesen notwendigen, dunklen Blick auf unsere Gegenwart davon abhalten lassen, die Augen offen zu haben für andere Dinge, die auch da sind, die in der Natur da sind, die uns die Natur, sofern sie noch nicht endgültig beschädigt und zerstört ist, nach wie vor anbietet. Das hat in diesen Lyrikband hineingefunden. Aber immer mit der Brechung der Gefährdung dieser Dinge. Auch das steht in den Texten drin.
Werden Sie denn künftig
schreiben? Also, das kann ich nicht voraussagen. Nein, das wird sicher wieder auch zu Prosaphasen führen, aber das ist... Ich rede so ungern über ungelegte Eier.
Das heißt, Sie sind im Moment nicht an einem konkreten neuen Projekt?
Ja, sicher, aber darüber rede ich nicht. Ich bin immer an einem Projekt. Nein, das hat ja keinen Sinn, das werden Sie verstehen. Also Dinge, die man kaum angefangen hat, wenn man sie mündlich kaut und wiederkaut und wiederkaut, dann warum soll ich es dann noch schreiben, ne, wenn ich es Ihnen erzählen kann?
Hat denn diese Aquarelltechnik im Vergleich zu anderen Techniken früher Ihnen eine neue Sicht auf die Dinge gegeben? Haben Sie etwas für sich selbst dazugelernt mit dieser Methodik?
Naja, ich habe ja jahrelang, jahrzehntelang kann ich sagen, schwarz-weiß gearbeitet. Das heißt, ich habe die vielen Grautöne zwischen den abstrakten Größen schwarz und weiß zum Anlass genommen für meine Arbeit. Und mit dem Wiederaufnehmen des Aquarells habe ich die Farbe für mich entdeckt. Ich bemerkte von Anfang an, als ich damit begann, dass ich auf einmal Dinge, die ich vorher mehr in linearer Entwurf sah oder Struktur auch sah, nun von den Farben her begriff. Das farbige Sehen ist mit dem Aquarellieren gesteigert worden und nimmt weiterhin zu.
In einem Ihrer Vierzeiler des Tintenfasses.
Nein, ich werfe es um. Soll noch jemand, der mir nachkleckert, ne? Nicht die Finger schmutzig machen. Schreiben färbt ab.
Mag aber nicht darauf hindeuten, dass der Literat Günter Grass jetzt gerade im Hinblick auf seinen Geburtstag daran denkt, eventuell die Fehler dann so, jetzt mal zur Seite zu legen?
Nee, das ist ja so eine Möglichkeit, die ich mir offen halte. Irgendwann mal auch das Tintenfass umzuschmeißen und darauf zu warten, wer sich hinter mir oder nach mir die Finger schmutzig macht. Aber noch benutze ich mein Tintenfass. Es gibt auch Leute, die warten darauf, dass ich es endlich mal umschmeiße, aber es ist, so sollen sich keine falsche Hoffnung machen.
Wer mag das wohl sein?
Tja.
Um nochmal auf das Getöse nach dem weiten Feld zurückzukommen, wie geht und was bewirkt es?
Sehen Sie, das ist eine schwierige Sache. Ich stehe dann vor der Wahl, mich verletzen zu lassen, und manche Dinge sind so auch gehandhabt, um den Autor zu verletzen. Ich habe das gesehen, wie Heinrich Böll verletzt worden ist, zum Teil von den gleichen Leuten, die es heute mit mir machen. Oder ich lasse mir eine Elefantenhaut wachsen und zucke die Schulter. Das ist natürlich einladend, aber wenn ich das tue, mir eine Elefantenhaut zulege, dann spüre ich auch andere Dinge nicht mehr. Also lasse ich mich lieber verletzen. Reicht Ihnen die Antwort?
Noch einmal kurz aufs Tintenfass oder ins Tintenfass. Sie sagten vorhin in einem Nebensatz, Sie verwendeten teilweise auch tatsächlich Tintenfischtinte. Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
Naja, also ich meine, früher, als ich jünger war, habe ich das noch selber machen können, da habe ich viel getaucht und das ist wahnsinnig schwierig. Also Sie müssen den Tintenfisch von hinten anschwimmen und dann einen Saugnapf haben und wenn das nicht sitzt, dann kriegen Sie die ganze Tinte ins Gesicht und ich habe das dann aufgegeben. auch älter werden und kaufe mir, wenn ich in Portugal bin, frische Tintenfische und lese die Tintenblase raus und löffel das Ganze dann als einen dicken Sud, den man verdünnen kann, in ein Glas. Und es hat einen wunderbaren Natur-Sepia-Ton, der auch lichtecht ist und ist in den ersten zwei Tagen, ist das also auch ohne Geruchsbelästigung, aber nach ein paar Tagen und dann nach gar einigen Wochen, und ich arbeite dann sehr lange mit der Tinte, stinkt es gottserbärmlich. Mich stört das nicht, ich rieche das kaum noch, aber wer in mein Atelier kommt, der geht wieder rückwärts raus, was manchmal auch von Vorteil ist. Und das Interessante ist, dass die Zeichnungen auch noch gut 14 Tage lang diesen Geruch halten, oder wenn man sie offen liegen hat, und es ist etwas feuchte, mehr Luftfeuchtigkeit, und das Ganze lebt wieder ein bisschen auf, da kommt so ein leichter, überständiger Fischgeruch auf den Betrachter zu. Aber diese Tinte ist wunderbar, weil sie eben diesen jedes Mal auch ein bisschen anders ausfällt, von Tintenfisch zu Tintenfisch, auch das sind Individualisten, sollte man gar nicht glauben. Und seine lebendige Farbe, ein Natursepia.
Ist das in einem der Bilder besonders...
Also, das hätte ich auch ohne Einheit geschafft. Also das ist nicht abhängig davon gewesen. Aber was das siebte Jahr betrifft, ist ja nun das Krisenjahr. Und das ist für mich erstaunlich, dass viele Leute, die mich im Jahr 90, 91 und noch bis vor zwei Jahren als den Mestbeschmutzer und vaterlandslosen Gesellen und Schwarzsehe der Nation gescholten haben, heute schweigen. Denn die von mir zum Teil vorausgesagten und zum Teil eben sehr früh festgestellten Beschädigungen im deutschen Einheitsprozess sind von der Wirklichkeit überboten worden. Nur das fällt natürlich Politikern sehr schwer. Nicht, wenn sie den Jubelparteitag, der nahezu SED-Format hat, also was da in Leipzig über die Bühne gegangen ist, dann fragt man sich, in welcher Wirklichkeit leben diese Menschen? Nicht, welche Art von Selbstbestätigung brauchen sie?
Welche Konsequenz sieht denn der Politiker krass aus dem Jubelparteitag in Leipzig?
Das ist einfach eine Bestätigung mehr, dass wir einen demokratischen Wechsel in Deutschland benötigen. Sehen Sie, es ist ja merkwürdig, dass das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft den Westen insgesamt, dass dieser Sieg, so meinte man 89, über den Kommunismus, nach dem Zusammenbruch dieses in sich geschlossenen und verrotteten Systems, dass dieser Sieg uns so dumm gemacht hat. Der Kapitalismus ist nun übrig geblieben als die einzige herrschende Ideologie. Und wir hatten ja alle gedacht und hatten auch Anlass, das zu denken und anzunehmen, dass zumindest in Europa, in Skandinavien wie auch in Deutschland, der Kapitalismus ein wenig zivilisiert worden sei, dieses Raubtier. Und jetzt ist es da. Und zwar mit den Methoden des 19. Jahrhunderts, des Manchester-Liberalismus, und richtet sich selbst zugrunde. Wenn man sieht, mit welcher Leichtfertigkeit die Grundlagen dessen, was man später das deutsche Wirtschaftswunder genannt hat, also die soziale Demokratie, diese Art von Generationsvertrag auch, den wir hier hatten, leichtfertig bricht, dann ist das schon ein Stück Selbstverstümmelung, was wir erleben. Und bis in diesen Parteitag hinein, nicht? Das geht immer so weiter und schreit nach einer demokratischen Änderung, und ich hoffe, dass es die Mehrheit dann für eine sozialliebe, eine rot-grüne Koalition da ist, und zwar ohne, dass diese Koalition auf die Unterstützung der PDS angewiesen ist.
Ich denke, wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Dieser Donnerstag ist der Tag Ihres Wir wollen uns nämlich die Frage schenken zu Ihrem 70.